Ja, und das ist ja auch so, dass Sinnfragen nicht unbedingt Wohlfühlfragen sind oder so, ne?
Genau.
Weil man sich ja wirklich in gewisser Weise ehrlich machen muss. Und das heißt auch, sich wirklich mal ganz genau anzugucken, wie ist denn mein Leben gerade und wo ist da vielleicht der Moment, wo ich merke, da bin ich fremd.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Funke-Podcasts mit der wunderbaren Suse Schumacher, Wald- und Naturcoachin, Positivpsychologin und Gefährtin.
Und mit Tobias Esch, Bestsellerautor, Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Glücksforscher. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Tobias, die Frage aller Fragen, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir durchleben ja gerade in diesen Wochen und Monaten in unseren Gesellschaften, hierzulande, aber auch außerhalb, wirklich aufregende Zeiten. Und ich höre ganz viele Menschen, die sich ganz viele Sorgen machen über all das, was in der Welt passiert. Und das tue ich auch. Ich bin jetzt überhaupt nicht naiv oder irgendwie jemand, der den Kopf in den Sand steckt. Aber ich finde gleichzeitig, ich sag's jetzt mal, ich oute mich, dass die Dinge einfach in Bewegung kommen. Und ich finde das unheimlich aufregend. Und ich finde auch, wenn viele sagen, das ist alles ganz schlimm, dann muss man sagen, ja, möglicherweise ist das so. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer. Aber es ist, wenn man so will, auch der Beginn von etwas Neuem. Es ist auch der Beginn, also dass auch manches ein Ende finden wird. Und das Ende hat jetzt schon begonnen. Das heißt, wir sind schon mittendrin in dem, was auch immer es bringt, was die Welt verändern wird. Und ich bin dann gerne auch dabei. Ich bin einfach jemand, der gerne dabei ist, als nicht dabei. Ja, dafür stehe ich gerne auf. Jeden Morgen die Nachrichten erstmal und meine Güte, was ist jetzt schon wieder los?
Ja. Das ist wirklich wahnsinnig, was da jetzt gerade passiert. Und ich bin voll bei dir, weil mir geht's nämlich genauso.
Dass ja, jetzt
auf der einen
ist das
Seite, ja, das ist was zum Aufstehen, weiß ich nicht. Heute Morgen bin ich tatsächlich, also ja klar, ich wusste ja, wir nehmen Podcast auf, aber auch, weil ich zu lange im Bett lag und mich einfach bewegen musste. Also so wirklich so ein Bedürfnis hatte, mich zu bewegen, und dann habe ich so Dehnübungen morgens gemacht. Aber ich bin voll bei dir. Ich finde diese Zeit auch wirklich anstrengend. Und ich habe neulich, hat jemand zu mir gesagt, hey, du bist doch so eine Mutmacherin, mach mir doch mal Mut und so. Und ich gesagt, ja, auf so einer rationalen Ebene fällt mir das auch gerade schwer, weil sich so viele Sachen irgendwie verändern. So das Gewohnte, das Alte funktioniert scheinbar nicht mehr oder ne, wird aufgelöst, wird ja, es verändert sich. Und in meiner Herzensgegend oder von meiner Gefühlsebene ist es eher so, dass ich denke, okay, das ist spannend. Was macht das jetzt? Und wie gehen wir jetzt damit um und so? Also da habe ich so einen Forschergeist eher. Also das ist ganz interessant.
Ja. So. Also da haben wir was gemeinsam an der Stelle.
Definitiv. Definitiv. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns ja mit dem Buchstaben S wie
Sinn.
Ja, und jetzt werdet ihr euch wundern, weil wir haben das letzte Mal ja Spiritualität angekündigt und wir machen die Spiritualität auch noch, weil wir in der nächsten Folge dann mit T weiterarbeiten. Wie das da zusammenhängt und mit welchem Wort wir da arbeiten, das erzählen wir am Ende dieser Folge. Doch bevor wir uns jetzt auf den Lebenssinn konzentrieren und damit beschäftigen, was das denn überhaupt ist. Und
du musst
es
vielleicht
steht
auch
ja
sagen,
auch,
dass die Tatsache, Suse, dass wir jetzt von Spiritualität zu Sinn gewechselt sind, aber die Spiritualität nicht aufgegeben haben, daran liegt, dass wir diskutiert haben, gesagt haben, dass bei einem Podcast, der über den Sinn geht, den Lebenssinn von A bis Z, dass wir dann doch vielleicht einmal dem Thema selbst einen Raum geben sollen.
Genau so ist es. Aber ich möchte natürlich jetzt erstmal genau wissen, wie deine Challenge verlief vom letzten Mal. Da ging es ja um innere Stärken oder Ressourcen. Und die Frage war so, oder die Aufforderung war so, deine beste Seite mal zu überlegen, was konnte ich als Kind gut oder vielleicht auch nicht nur als Kind, sondern was kann ich gut, an was, warum oder nee, wieso bin ich stolz auf einige Sachen, wo bin ich im Flow? Und diese Stärke aufzuschreiben und mal zu beobachten, wo im Alltag kann ich die vielleicht anwenden und sie dann auch wirklich einzusetzen. Wie ging es dir damit?
Ja, ich hatte witzigerweise da eine kleine Veränderung. Also die Stärke, auf die ich mich da eigentlich beziehen wollte, war, dass ich jemand bin oder dass ich diese Stärke habe, offenbar in einem totalen Chaos Muster zu erkennen.
Ja.
Sage ich mal, Regelmäßigkeiten aufzudecken oder zumindest ein Gefühl zu haben. Und dann kommt eben auch der Wissenschaftler in mir, daraus habe ich meinen Beruf gemacht, zu überprüfen, ist das wirklich so? Und dann sieht man in 2/3 der Fälle, das ist so, und in einem Drittel oder vielleicht sogar der Hälfte, das stimmt gar nicht. Das bleibt Chaos und da ist kein Muster. Aber ich wollte sozusagen eigentlich mit dieser Fähigkeit weiterarbeiten, Muster erkennen, mal in ganz, ganz unterschiedlichen Dingen, in einem Wolkenbild oder in einem Muster auf dem Fußboden, eine Maserung im Holz. Bin aber dann woanders gelandet, nämlich eine andere Fähigkeit, die ich zuerst gar nicht so im Kopf hatte, ist die, dass ich sehr pingelig genau sein kann, im Sinne auch der Wissenschaft, vielleicht später wieder etwas, was in meinem Beruf Eingang gefunden hat, dass ich also sehr, sehr ausdauernd sein kann, so möchte ich das vielleicht mal sagen. Also sehr, sehr Dinge zu Ende bringe, aber eben auch mit viel Geduld. Und es begab sich, dass ich bei meiner inzwischen fast 92-jährigen Mutter war, die ein Aquarium besitzt, was sie selber nicht mehr pflegen kann.
Ja.
Und ich habe dann tatsächlich dieses Aquarium von Grund auf sozusagen saniert, bis hin zu neuen Fischen, die ich geholt habe.
Wow.
Und das hat einen kompletten Tag in Anspruch genommen und es war eine irrsinnige Baustelle, die ich da verursacht habe. Und am Ende des Tages war da plötzlich ein schönes, wunderbar farbiges, mit klarem Wasser und allem vor sich hin blubberndes Aquarium. Und das,
wow.
Meine Mutter rief mich dann später nochmal an und sagte, wie schön, jeden Morgen jetzt eine große Freude, ein Grund aufzustehen, diese Fische zu beobachten.
Mm.
Also dieses pingelige Pflicht,
ja,
das könnte man sagen.
Ja, aber was ich daran auch interessant finde oder was ich mich jetzt frage, vielleicht fragen sich das auch die Hörenden, wie geht's denn jetzt weiter mit den Fischen, wenn deine Mutter sie nicht so gut versorgen kann? Also bist du denn jetzt gefragt, einmal die Woche nach Bremen zu fahren und deine Mutter zu besuchen oder wie geht das?
Glücklicherweise bin ich schon auch häufiger da. Und das Thema Aquarium war einfach nicht in meinem Fokus und das ist jetzt auf meinem Zettel. Und es ist jetzt alles so eingerichtet mit einer Pumpe, die zweimal neu frisch gereinigt wurde und so weiter und so weiter. Also ich gehe da mal davon aus, dass das jetzt gut über die nächsten, also ich bin häufiger da, aber es würde jetzt auch gut die nächsten, ich sag jetzt mal 2 Monate überstehen, sodass, wenn ich dazwischen immer wieder da bin, ich hoffe, dass wir das jetzt an dem Stand auch gut halten können.
Aber gefüttert werden sie.
Ja, das schafft sie.
gut.
Jetzt du.
Ja, Suse. Ich habe, eine meiner Stärken ist Dankbarkeit. Und ich habe das so ein bisschen umgedreht, weil ich erstelle immer wieder fest, auch wenn ich zum Beispiel mal Auto fahre oder so, dass ich mich ganz schnell ärgere im Autoverkehr. Ja? Und das war so ich habe versucht, in den Momenten und nicht nur beim Autofahren, aber es gibt ja manchmal so Zeitgenossen, die haben schlechte Laune und dann pöbeln die dich an, weil du irgendwas in ihren Augen falsch gemacht hast oder so. Und ich habe versucht, dann in den Momenten, wo mir das passiert ist, und es ist ein paar Mal passiert, mit Dankbarkeit zu reagieren. Also gar nicht gegenüber auch nett zu sein und freundlich zu bleiben und nicht rumzupöbeln, was ich auch manchmal tue, sondern wirklich mit so einem Gedanken, danke, dass du mir das jetzt aufzeigst, danke, dass du jetzt eine Projektionsfläche bist und danke auch, dass ich nicht jetzt an die Decke gehe und genauso zurückpöbel. Und das war sehr spannend.
Ich stelle mir das gerade vor, dass du sehr unflätige, pöbelnde Worte benutzt und danke, dass ich das jetzt sagen darf.
Ja, nee, das eben nicht zu machen, sondern wirklich auch zu sagen, so okay, ich lasse mich jetzt davon gar nicht provozieren, sondern ich sage danke, dass du mich darauf hinweist, meinetwegen, dass ich nicht richtig abgebogen bin oder dass ich nicht geblinkt habe oder was weiß ich. Okay, ja, zu unserem jetzigen, heutigen Thema, dem Lebenssinn. es gibt ja viele Leute, die sich fragen, was hat mein Leben eigentlich einen Sinn oder vielleicht ist mein Handeln wirklich sinnvoll? Und wer mir natürlich immer einfällt bei Sinn, ist Viktor Frankl. Den hatten wir hier schon ein paar Mal. Der ist KZ-Überlebender und Psychiater gewesen, Erfinder der Logotherapie. Und der hat gesagt, dass jeder Mensch Sinn im Leben braucht, um daraus Kraft und Energie zu schöpfen, um gar zu überleben. Und das fand ich dann doch wieder ganz spannend. Warum ist das so wichtig, dass Menschen einen Sinn in ihrem Leben haben oder finden?
Also vielleicht zwei Zugangspunkte. Das eine ist Viktor Frankl, du hast ihn genannt. Viktor Frankl hat Forschung unter anderem mit Menschen gemacht, später dann, die in schweren Lebenskrisen waren, bis hin zur Suizidalität. Also Menschen, die für sich keinen Sinn mehr im Leben sahen und dann eben dem Leben ein Ende bereiten wollten. Und er hat Studien dazu gemacht und Untersuchungen gefragt, was ist sozusagen das gemeinsame Merkmal der Menschen, die in so eine Sackgasse geraten? Und er sagte, praktisch 100% der Leute, also praktisch alle, die an diesen Punkt kommen, haben irgendwann auf die Frage, wofür stehst du morgens auf? Also die Frage nach dem Sinn, keine Antwort. Mhm. Und das Zweite jetzt ist, wenn du das aber hast, dann ist das ein Puffer, eine unglaubliche Ressource in Zeiten der Krise. Will sagen, also erster Zugangspunkt ist, das Leben ist mitunter krisenhaft für alle von uns. Das ist im Grunde genommen auch das Wesen des Lebens, auch biologisch. Krisen sind nicht nur einfach so, oh, shit happens, sondern die müssen sogar biologisch sein, weil da bestimmte Dinge passieren, dass Botenstoffe gebildet werden, die erst durch krisenhafte Zustände, auch durch Stress sozusagen überführt werden in den nächsten Zustand. Wir haben bei der Folge Glück ja auch über diese verschiedenen Formen von Glück gesprochen. Will sagen, es braucht immer auch wieder diese Herausforderung, dieses Krisenhafte, auch um zu wachsen. Auch darüber sprachen wir schon. Und insofern ist die Krise nicht etwas, dem wir ausweichen sollten und auch nicht können, sondern das ist immanenter Teil des Lebens. Und das Spannende ist, um die Krise zu bestehen, wenn wir sozusagen sie haben, ist Sinn und Sinn kennen eine ganz wichtige Ressource. Mhm. Wenn man so im Alltag im Autopilot dahin lebt und es keine größeren Aufregungen gibt, dann kann man diese Frage nach dem Sinn auch getrost vernachlässigen. Ich habe ja in meinem Buch, Wofür stehen Sie morgens auf, den Bauer Henningsen beschrieben, der so fleischige Hände und mit Rückenschmerzen immer wieder in die Praxis kam, dachte, Doktor Spritze, ja, weil er Hexenschuss hatte. Und wenn ich den am Anfang gefragt hätte, was gibt dir Sinn im Leben, hätte der gesagt, Doktor, keine Ahnung, wovon Sie reden, ich möchte gerne die Spritze haben. Ja,
ja, ja, ja.
Aber wenn die Krise evident wird, wenn sicher wird, klar wird, da geht's noch was um was anderes, dann ist die Frage von Sinnhaftigkeit eben eine ganz wichtige Ressource. Mhm. Das ist also ein Zugangspunkt ist Krise, um Krise zu bewältigen.
Die Krise als Chance, sagt man ja
auch. Ja, ja, da gibt's ja auch ein interessantes Buch aus den 80er Jahren, glaube ich.
Genau,
dazu.
Ja, ja, ja.
Genau. Thorvald Detlefsen und Rüdiger Dahlke. Lange ist's her. Und der zweite Zugangspunkt ist jetzt nicht Viktor Frankl letztes Jahrhundert, sondern ganz aktuell das Thema Burnout, ja, das übrigens auch schon Viktor Frankl beschreibt in seinen Schriften. Der nennt das die Managerkrankheit, interessanterweise. Ja. Aber wenn man das nachliest, er nennt es auch die Neurose. Wir würden sagen, wenn man Viktor Frankl versucht, mit der Sprache von damals zu lesen, würden wir sagen, der Nervenzusammenbruch.
Mhm, genau.
Aber das, was Nervenzusammenbruch später wurde, bei Frankl Neurose, würden wir heute einfach Burnout beschreiben. Mhm. Und das haben wir selber in unserer Forschung auch untersucht. Das heißt, eine der wichtigsten Faktoren für Burnout ist, wenn Menschen nicht wissen, wofür.
Mhm.
Und Nietzsche hat das auch gesagt, Frankl nutzt dieses Zitat immer, wer ein Wofür im Leben kennt oder wer ein Warum im Leben kennt, erträgt fast jedes Wie.
Mhm.
Also will sagen, das Leben ist hart manchmal, Frankl sagt auch trotzdem, Ja zum ja. Leben sagen. Das heißt, nicht der Krise ausweichen, sondern sagen, das ist so. Und das, was mir hilft, trotzdem Ja zu sagen. Das, was bei Nietzsche ist, wer ein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Das ist eine Ressource. Und wir sehen eben heute in der aktuellen Forschung, Burnout wird dadurch quasi weggepuffert. Das Burnout bricht in sich zusammen, wenn die Leute wissen, wofür das alles.
Ja.
Fehlt mir das aber, ist die Wahrscheinlichkeit für Burnout dramatisch erhöht.
Die Psychologin und Sinnforscherin Tatjana Schnell sagt, und das fand ich ganz wichtig, es geht aber bei der Sinnsuche nicht um die Frage der Sinn des Lebens, sondern es geht um den Sinn im Leben, also den zu finden. Und das heißt auch, sich mal bewusst, oder was heißt mal, aber sich bewusst auseinanderzusetzen, was natürlich in einer Krise, weil die sehr fundamental ist, nochmal viel, viel extremer ist auch, ne, weil sie vielleicht sehr schmerzhaft ist. Und wenn ich dann eben feststelle, dass mein Leben bisher eigentlich fremdgesteuert ist, im Sinne von, dass ich eine das erfülle, was meine Eltern vielleicht für mich vorgesehen haben, dass das eben auch dazu führt, dass Leute sich nochmal ganz neu sortieren und schauen. Und was ich in diesem Zusammenhang spannend fand, das ist die Forschung des amerikanischen Psychologen Dan McAdams, vielleicht kennst du den auch, der sich damit beschäftigt hat, der hat Interviews gemacht mit über 1000 Menschen und hat sich deren Lebensgeschichte erzählen lassen, also narrative Erzählungen. Und diese Stories, sage ich jetzt mal ganz bewusst, bei denen hat er festgestellt, dass es so eine Art, dass es da sehr auf der kollektiven Ebene sehr ähnliche Erzählungen gibt. Ja, also ob jemand, um es ganz pauschal zu sagen, ob sich jemand als Opfer sieht und sein ganzes Leben danach bewertet oder eben ob er zum Gestalter seines Lebens wird und er ist, ich bin optimistisch, ich mache, mein Leben entwickelt sich gut. Und das fand ich wieder spannend, weil das natürlich auch einen Einfluss hat auf unsere psychische Entwicklung und unser Wohlbefinden am Ende. Also wie ich auf mein Leben gucke. Und gleichzeitig heißt das ja auch, ich habe es selber in der Hand, wie mein Leben verlaufen wird oder wie ich auch mein Leben erlebe.
Ja, da muss man ein bisschen sortieren.
Ja, sehr gut.
Also mit dem, ich habe es selbst in der Hand, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Also wir würden jetzt nicht sagen, ja, mach dir mal Sinn und wenn du den nicht hast, dann jetzt sieh mal zu, dass du dir das machst, weil das hast du alles selbst in der Hand. Es ist ein bisschen eine Frage auch der Einstellung, will ich mal sagen. Und da steckt auch drin, was du von der Kollegin Tatjana Schnell gesagt hast. Wir müssen eine Sache unterscheiden, vielleicht mal gleich an der Stelle. Mhm. Nämlich Sinn suchen und Sinn finden beziehungsweise Sinn haben. Lange dachte man, ja, dass die Suche nach dem Sinn das zentrale Merkmal ist, was mir dann Sinn bringt und dann sozusagen die positiven Effekte. Wir sehen heute in der Forschung, dass die Sinnsuchenden nicht unbedingt diejenigen sind, die gesünder sind und glücklicher sind, weil natürlich in der Gruppe der Sinnsuchenden auch Menschen sind, die ihn noch nicht haben und
ja,
nicht
natürlich
gefunden haben. Mhm. Das heißt, der Auftrag, suche Sinn, kommt mit so einem Beigeschmack daher. Nämlich, vielleicht findest du ihn gar nicht. Vielleicht weißt du gar nicht, was das ist. Das heißt, wir würden heute stärker sagen, erstens weniger die Haltung des Suchenden oder der Suchenden, sondern des Findenden. Mhm. Also hab diese Neugierde und schau, was kommt da anstelle von da draußen ist der Sinn. Vielleicht ist er ja schon da. Vielleicht ist er in dir. Und dann kommen wir genau zu dem Punkt, dass Sinn am Ende des Tages etwas ist, was man hat. Mhm. Ist eine Einstellung, ist eine Änderung der Einstellung. Ist nicht so sehr eine Suche im Außen, weil mir fehlt was, nicht aus einem Mangel heraus, sondern etwas, was ich in mir finde. Und jetzt kommt wieder Frankl. Frankl hat drei Ursachen sozusagen für Sinn identifiziert. Und die sind im Großen und Ganzen in der Forschung, gibt ein paar Facetten, die sich vielleicht verändert haben oder die noch hinzugekommen sind. Aber diese drei großen Säulen sind eigentlich noch immer so gleichermaßen beständig. Nämlich eine Aufgabe haben, darüber sprachen wir auch schon an anderer Stelle mal, nicht? Mhm. Eine Aufgabe haben, ganz wichtig, wissen wofür, könnte man sagen. Das zweite ist Liebe, Verbundenheit, also das Gefühl sozusagen auch leidenschaftlich, liebevoll zu sein, auch dieses sinnliche Gefühl. Und das dritte, und das ist das, was Frankl so berühmt gemacht hat, ist Leid.
Ja.
An Leid zu wachsen. Wie Frankl das nennt, eine Tragödie zu einem Triumph machen. Das ist etwas, was natürlich anstrengend ist. Das ist nicht schön. Keiner will das haben. Und auch Frankl sagt, er würde jetzt nicht aufrufen, dass wir alle ins Leidhafte gehen sollen. Aber in dem Wissen, dass Leid zum Leben dazugehört, dann auch die Krise und das Leid als etwas Bewusstes annehmen, indem ich auch einen Triumph erleben kann, indem ich wachsen kann. Mhm. Und das ist etwas, das ist weniger etwas Suchendes als eher ein Annehmendes.
Ja.
Das ist etwas, wo ich in diese Haltung gehe.
Ja.
Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil das passt jetzt an der Stelle auch ganz gut, dieser Unterschied zwischen Suchen und Finden. Oftmals wird auch in der Poesie und in der anderen die Idee entwickelt, dass Sinn da draußen etwas ist. Also ich muss mir das erarbeiten.
Mhm.
Franke dagegen hat das Bild, das Leben läuft durch uns hindurch. Automatisch, dadurch, dass wir geboren sind und da sind und atmen, kommt das Leben von vorne auf uns zu und geht und durch uns durch. Und der Sinn entsteht jetzt nicht da vorne.
Ja.
Sondern der Sinn steht in dem Moment, in dem das Leben durch mich geht. Und dann produziere ich das, was Frankl nennt, Vergangenheit.
Mhm.
Und das nennt er etwas Positives, nämlich der Schatz meines Daseins, die Manifestation meines Hierseins ist meine Vergangenheit. Das ist das, wie er das sagt, der Heuschober, den ich vollpacke mit Leben.
Mhm.
Und wenn ich auf den Sinn schaue, dann schaue ich auf den vollen Speicher und nicht auf all das, was nicht mehr da ist oder vergangen ist im Sinne von vorbei, sondern auf das, was ich in meine als Ernte eingefahren habe. Und auch gucke ich nicht auf das, was ich nicht habe, weil es noch nicht da ist und vielleicht nie erreicht wird, weil ich eben das nicht bekomme, sondern immer auf das Jetzt schauen und gucken, was habe ich geerntet?
Mhm.
Und das ist die Haltung sozusagen eher des Habenden und des Findenden als die Haltung des Suchenden.
Ich habe noch eine Leserzuschrift oder Leserinnenzuschrift, die ich dir gerne vorlesen würde. Die passt, glaube ich, jetzt hier ganz gut rein. Oder eigentlich hast du sie schon beantwortet. Die ist von Lara und die sagt, sie hört uns gerne, weil er genau die Fragen aufgreift, die sie auch beschäftigen. Und die ist Anfang 20 und neu in ihrem Job und sagt, eigentlich läuft alles gut, netter Job, nette Kolleginnen, aber es fühlt sich nicht richtig an. Kommt der Sinn mit der Zeit oder finden manche ihn nie? Würde mich freuen, wenn ihr darüber sprecht. Also so ein bisschen hast du es ja eigentlich
gesagt. Ja, also genau, aber vielleicht nochmal ganz explizit. Also erstens sehen wir tatsächlich, erstaunlicherweise, wenn Menschen älter werden, dass dieses Gefühl, dass das Glück, aber dann eben auch dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit etwas ist, was sich von außen immer stärker zu mir bewegt und irgendwann in mir ist. Insofern, wir sehen das schon eher bei Älteren, aber ist es uns grundsätzlich zugänglich, auch jetzt? Muss ich darauf warten? Muss ich irgendwie durchhalten, dass dann irgendwann der Sinn kommt? Nein, es ist nochmal dieser Haltungswechsel und Sinn als etwas zu sehen, möglicherweise, das durch mein pures Hiersein entsteht. Einerseits die Dinge, die ich tue, die ich ernte, dadurch, dass ich da bin, Beziehungen, Erlebnisse,
genau, und das sind ja Sinnstifter, ne?
Sind so. Sinnstifter. Und es geht sogar noch einen weiter. Ich will noch einen Punkt noch ergänzen, weil manch einer vielleicht sagen würde, der oder die das hört, ja, schön und gut, aber in meinem Leben ist das nicht. Ich hab nur diese Leere. Da ist eigentlich gar nichts. Das könnte ja sein.
Mhm.
Jetzt müssen wir unterscheiden. Natürlich kann jemand auch eine Depression haben und die ist behandlungsbedürftig.
Das wären wir dann vielleicht die Risiken und Nebenwirkungen, die wir gleich haben.
Das wären die Risiken und Nebenwirkungen, dass man nicht sozusagen jetzt denkt, ich muss das aushalten. Darum geht es nicht. Wenn man merkt und sich anfühlt und das Umfeld einem spiegelt, pass mal auf, da ist irgendwas nicht richtig bei dir. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Dann wäre ich der Erste, der auch als Arzt sagt, jawohl. Bitte, lass uns helfen. Ja? Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich bin trübselig oder ich bin in einer Art schwarzen Loch gefangen, sondern erstmal nur auf die Frage, was ist da an Sinn, nicht sofort die Antworten kommen, dann macht es erstens Sinn, sich diese Frage zu stellen und das mal einfach auch mal zuzulassen. Aber ein Sinn könnte zum Beispiel darin liegen, der Berliner Philosoph Wilhelm Schmidt hat das so nett gesagt, aus all den unendlichen Möglichkeiten, die das Leben gebiert, all das, was denkbar wäre, all die verschiedenen Menschen, die geboren werden könnten, Lebewesen, Kreaturen, all das, bin ich ausgewählt worden. Mhm. Und allein die Tatsache, dass ich da bin, das ist die unwahrscheinlichste, unmöglichste Idee, die es jemals gegeben hat, weil es rein statistisch eigentlich gar nicht möglich ist, dass ich da bin.
Ja.
Aber jetzt bin ich da. Und allein das, dass das Leben mich ausgewählt hat, um Repräsentant des Lebens zu sein, dass das Leben durch mich geht und ich Ausdrucksform dieses Lebens bin, das könnte laut Wilhelm Schmid alleine schon das Stiftung von Sinn sein.
Das sagt ja Krishnamurti auch, der indische Philosoph, oder hat es gesagt, er lebt ja nicht mehr, aber der hat auch gesagt, der Sinn des Lebens ist zu leben oder ist das Leben.
Ja.
Gut, kommen wir jetzt wirklich mal zu Risiken und Nebenwirkungen. Du hast ja im Prinzip auch das schon so ein bisschen umrissen, nämlich da gibt's plötzlich eine Trennung, eine Erkrankung, Unfälle, also Leute fallen raus aus ihrem tagtäglichen Leben, aus ihrem Alltag und fangen dann an zu grübeln, fragen sich und stecken wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in einer Sinnkrise fest, ja? Das ist ja sehr bedrohlich auch im ersten Moment. Und es gibt ja auch Menschen, die dann wirklich, was weiß ich, bis hin, also Depressionen ist eins, aber vielleicht sogar bis hin zu Selbstmord oder so denken. Was machst du in so einem Moment mit jemandem, der dann zu dir kommt und sagt, Herr Esch, ich weiß nicht mehr ein und aus und ich bin hier wirklich am Ende?
Mhm. Also jetzt müssen wir unterscheiden sozusagen zwischen Herrn Esch als Arzt und Therapeut und Herrn Esch als jemand, der über Sinn und Ertüchtigung der Menschen und den inneren Arzt, wie ich das nenne, spreche. Also
ja.
Das Erste ist, man muss unterscheiden, ob ich zum inneren Arzt, den äußeren Arzt, den äußeren Heiler, Heilerin, Therapeutin dazugesellen muss. Will sagen, ist hier wirklich auch eine Situation, wo Gefahr im Verzuge ist, beziehungsweise wir auch wirklich professionell interagieren müssen. Das müsste man tatsächlich herausfinden. Und das kann man eben auch. Dafür gibt es gute Möglichkeiten, Diagnostik, Checklisten, therapeutische und andere Interventionen und Fragebögen, letztendlich Erstgespräche und anderes, so eine sogenannte Exploration, um zu schauen, braucht es hier wirklich jetzt auch nochmal eine andere Absicherung. Also, kurzum, erstens, wenn jemand in einer solchen Situation ist und tatsächlich nicht ein oder aus weiß und auch vom Umfeld möglicherweise überhaupt erst gespiegelt wird, gesagt wird, du, da ist irgendwie, da musst du mal zum Arzt, zur Ärztin, zum Therapeutin machen. Ja, also erstmal machen. Das ist auch kein Aufgeben oder Verlust oder sonst was oder eine Schwäche, sondern erstmal machen. So, sortieren braucht's auch einfach jetzt mal Hilfe. Das kann sogar auch bedeuten bei einer Depression, die man wirklich auch unterscheiden muss. Das ist ganz wichtig und das können eigentlich ExpertInnen immer sehr gut. Das heißt, das ist dann auch die Aufgabe, das herauszufinden, die kann man behandeln. So, wenn aber es eher darum geht, diese Leere oder die Frage der Sinnhaftigkeit oder das Nichtwissen, wofür man aufsteht, als etwas, sage ich es mal, zu sehen, wo ich auch dran arbeiten möchte. Und zwar nicht arbeiten im Sinne von suchen, sondern wo ich merke, dass ist auch etwas, was spannend ist, zu gucken, wie geht's da weiter, wie komme ich da raus. Dann ist eben tatsächlich ganz wichtig, Stichwort Risiken und Nebenwirkungen, nicht sich absichtlich in diese Leitsituation hineinzubegeben, also sozusagen es aufzuladen, die dunklen Gedanken oder all das aufzuladen und damit sozusagen quasi es aushalten zu müssen, sich zu martern und ähnliches, um bloß diesen vermeintlichen Wachstumseffekt, diesen frankelschen Ansatz zu realisieren, aus der Tragödie den Triumph zu machen. Nein, ich würde immer sagen, es muss erträglich sein, es muss also zu tragen sein und es muss irgendwo eine Richtung haben. Wenn ich mich also mit dieser Frage nach dem Sinn beschäftigt, muss ich merken, da zieht mich was hin. Ich merke, wenn ich darauf Antworten finde, das könnte eine Lösung sein, das würde mir weiterhelfen. Also es muss so ein bisschen dieses Gefühl vom Licht am Ende des Tunnels sein. Da muss die Idee sein, da möchte ich hin. Und wenn es sich eher so anfühlt, wie das ist jetzt wie bei einem Marathonlauf, der es ist anstrengend und eigentlich habe ich keinen Bock drauf, aber eigentlich will ich das. Wenn das sich so anfühlt, dann ist es richtig, dann weitergehen.
Ja, und das ist ja auch so, dass Sinnfragen nicht unbedingt Wohlfühlfragen sind oder so, ne?
Genau.
Weil man sich ja wirklich in gewisser Weise ehrlich machen muss. Und das heißt auch, sich wirklich mal ganz genau anzugucken, wie ist denn mein Leben gerade und wo ist da vielleicht der Moment, wo ich merke, da bin ich fremd. Das ist nicht, ja. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist natürlich, dass es meine Lieblingsfrage im Coaching, wozu ist es gut? Mhm. Also genau in so einer Grenzsituation, in so einem Moment von auch vielleicht Hoffnungslosigkeit oder Sinnlosigkeit, sich dann diese Frage zu stellen, wozu ist es gut? Und das Interessante ist ja dann wirklich, dass es dann wieder weitergeht, nämlich dass man dann anfängt oder der Kopf oder der Verstand wieder anfängt zu explorieren, ja, wozu könnte das denn gut sein?
So. Und dann passiert genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Ist mir ganz wichtig, damit die HörerInnen das nicht falsch verstehen. Es ist nicht ein Auftrag, richtig sich was aufzuladen und dann so richtig im dunklen Loch, sondern es entsteht genau, was du gerade gesagt hast, mit dem, wofür ist es gut, es bekommt plötzlich eine Richtung.
Genau.
Und mit der Richtung kann ich, selbst wenn ich merke, das ist jetzt hart, aber ich weiß so ein bisschen, wo ich hin möchte. Und das, wenn man merkt, das ist das, wo es hingeht, da komme ich in Bewegung, da bin ich motiviert, dann sind die Chancen sehr gut, folgt man auch Viktor Frankl, dass dann dieser Wachstumsprozess einsetzt. Mhm.
Ich habe das selber auch tatsächlich so erlebt in meinem Leben, in einer sehr schweren Krise, da rauszukommen und jetzt im Nachhinein festzustellen, ich bin viel gesettelter, sage ich mal, oder viel mehr bei mir, weil ich da vielleicht auch was in so einem Tränental, durch so ein Tränental gelaufen bin, aber jetzt auch wieder so Sinn erkennen kann in meinem Leben.
Ja, und vielleicht letzter Punkt, der das schön abrundet, genau daran sehen wir ja, dieses Tränental, diese U-Kurve, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, das ist etwas, was wir alle teilen. Also statistisch gesehen zumindest, auf die eine oder andere Form ist das was sehr Menschliches. Und genau darauf hat der Frankl abgezielt. Das ist zutiefst menschlich. Das ist gewissermaßen fast das Menschlichste an uns. Und insofern, es ist eben die individuelle Krise, aber das Phänomen ist ein, wie du schon gesagt hast, ein kollektives Phänomen. Wir sind nicht alleine in diesem Erleben. Das ist das, was uns ganz stark zusammenschweißt, dass wir auch in der Krise gemeinsam wachsen.
Gut, jetzt ist natürlich die große Frage der Challenge. Also was ist jetzt für die Hörenden und auch für uns beide vielleicht eine gute Challenge zum Thema Sinn?
Ja, also ich würde tatsächlich vorschlagen, weil es so zentral ist, diese ganz einfache Frage, wie unser Podcast auch heißt, wofür stehst du morgens auf? Oder ich würde es vielleicht noch ein bisschen pathetischer formulieren, wofür lohnt es sich zu leben?
Ja.
Diese vermeintlich einfache Frage, die erstmal so daherkommt, ja, und dann kommt genau was. Und dann setz dich mal hin mit einem Zettel hier. Und einem Stift.
Ja.
Und lass das mal zu.
Ja.
Lass mal zu, was da kommt. Mach es nicht zu lang. Fang nicht an zu suchen. Oh. Stell dir einen Wecker vielleicht, vielleicht maximal 2 Minuten. Und schau mal, was da kommt. Einfach mal durch dich hindurchfließen lassen, à la Frankl, das Leben mal durch dich hindurchfließen lassen, die Frage durch dich hindurchfließen lassen und schauen, was kommt da, wenn du dich fragst, wofür stehe ich morgens auf?
So assoziatives Schreiben und vielleicht auch nicht nur einen Tag, sondern wirklich mal eine Woche lang jeden Morgen oder so.
Ja, zum Beispiel.
Okay, gut. Ja, und mit dieser kleinen Challenge verabschieden wir uns heute wieder von euch. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn, dann lasst uns doch ein Like da oder abonniert den Podcast, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Oder verschenkt vielleicht auch diese Folge an jemanden, der gerade genau in so einer Lebenskrise steckt. Und in der nächsten Folge haben wir einen neuen Buchstaben, nämlich T wie...
Ja, jetzt kommt die Auflösung des Cliffhangers.
Genau.
Transzendenz. Und da haben wir, weil das irgendwie sich so schön ergibt, die Spiritualität leicht dran gebappt. Also Transzendenz und Spiritualität.
Genau. Ja, und damit sage ich für heute tschüss. Wir hören uns und freuen uns, wenn du, ihr wieder in 2 Wochen dabei seid. Tschüss.